ich schaffe mal den Elefanten aus dem Raum. Das ist ja immer diese Schulmädchen-Unterhosen-Automaten-Geschichte. Mhm. Das gibt's. Aber nicht in jeder Straßenecke, nämlich in Rotlichtvierteln und wenn man ins Bordell geht.
Quasi. Okay.
Und das gibt's auch hier. Also das hätten wir jetzt mal, also nee, es ist nichts, was auch nur annähernd im Alltag eine Rolle spielt. Es gibt ein sehr bekanntes japanisches Sprichwort. Das heißt, der Nagel, der heraussteht, wird runtergeschlagen. Und das ist, das ist wirklich so ein geflügeltes Wort, das wirklich sehr, sehr verbreitet ist in der japanischen Gesellschaft.
Also das heißt, der sich irgendwie raushebt, der versucht, was Besonderes zu sein, der kriegt was auf den Deckel.
Genau so ist es.
Herzlich willkommen zum Mutmach-Podcast von Funke mit
Suse,
Paul
und Hajo Schumacher.
Heute ist Mutmach-Mittwoch mit prominenten Expertinnen und anderen klugen Leuten, die uns ein bisschen schlauer machen. Der Mutmach-Podcast auf iTunes, Spotify und überall, wo es Podcasts gibt. Gerne abonnieren, das ist für euch kostenlos, aber für uns ein Kompliment, das wirklich Mut macht. Und jetzt geht's los.
Ja, hallihallo, und heute geht es los mit einem, über den ich mich ganz besonders freue. Gregor Wakunik, schön, dass du da bist.
Hallo.
Den ganzen weiten Weg aus Wien angereist. Du bist nicht nur ein Sprachentalent, du kannst Serbokroatisch, Slowenisch, Englisch, Japanisch. Du bist Übersetzer und hast das große Glück gehabt, dass du Kohei Saito übersetzen durftest. Kohei Saito ist diese Woche in Berlin, stellt sein Buch Systemsturz vor. Es ist in Japan ein Riesenbestseller, über eine 500.000 verkauft. Man hört, dass DTV auch schon alles verkauft hat und nachdrucken muss. Also es wird auch in Deutschland ein großes, wichtiges Buch werden, das vermutlich in diesem Herbst diskutiert wird. Und ich glaube, ich verrate nicht zu viel, wenn ich sage, das ist so ein bisschen der nächste Piketty. Kapital des 21. Jahrhunderts war vor ein paar Jahren ein Weltbestseller und Kohei Saito hat auch so einen Weltbestseller hingelegt, weil er Karl Marx neu entdeckt, erweitert hat. Wie seid ihr zueinander gekommen?
Gar nicht privat oder so, wie man sich denken würde eigentlich. Also ich bin schon seit längerem als japanischer Übersetzer tätig jetzt und man hat natürlich also unter den Übersetzern und Übersetzerinnen, wir kennen uns, wir haben auch so quasi ein Netzwerk. Und da ist mir halt dann angetragen, es ist halt die News rumgegeistert, ein bestimmtes Buch, da wird wer gesucht. Und ich habe mich dann auch ganz aktiv drum gerissen, aus dem Grund, weil ich ja quasi nicht nur übersetze als Japanologe, in dem Sinn ja auch viel über japanische soziale Bewegungen forsche. Und habe ich gesagt, gut, das ist das Buch, das übersetze ich, das will ich. Und so ist es gekommen dann.
Über die japanischen Bewegungen, die sozialen Bewegungen sprechen wir gleich noch, weil das ist nicht uninteressant. Die sehr alte japanische Gesellschaft macht vielleicht schon was durch, was auf uns Deutsche noch zukommt. Wir sind auch zu alt. Ein ganz herzlicher Dank an unseren Hörer Wolfgang. Der hat nämlich gesagt, den müsst ihr, den Saito oder irgendwas zu dem Thema müsst ihr machen. Danke, Wolfgang. Und was mich auch freut, Übersetzer und auch Lektorinnen sind ja so Menschen, die immer so ein bisschen im Schatten sind. Wobei die eigentlich einen wahnsinnig wichtigen Job machen, weil Japanisch ins Deutsche, was ist da die Schwierigkeit?
Die Schwierigkeit, glaube ich, ist einerseits, natürlich sind so kulturelle Sachen, die man rüberbringen muss. Beispielsweise, sagen wir mal, ganz banal Essen. Mhm. Wenn wir einfach japanisches Essen haben, jetzt das nicht vielleicht Sushi ist oder Ramen, sondern halt ein bisschen, was hier nicht so bekannt ist, wie übersetzt man das ins Deutsche? Mhm. Ohne so auch, dass der Leser und die Leserin das nicht nachschlagen muss. Ne? Mhm. Also diese kulturellen Geschichten, die wären auf jeden Fall mal eine Challenge. Das andere ist aber auch sprachlich von dem her einfach, quasi es ist keine indogermanische Sprache. Das heißt, es gibt gar keine Gemeinsamkeiten.
Es ist eine Zeichensprache. Ne?
Nein, ist es nicht.
Natürlich. Ach so, nicht wie das Chinesische.
Nein, das ist es nicht. Auch das Chinesische ist an sich nicht eine Zeichensprache, linguistisch gesehen. Nur die Syntax ist anders. Ich gebe mir ein Beispiel, ein sehr banales, quasi um Gemeinsamkeiten zwischen verschiedenen europäischen Sprachen herauszustellen. Sagen wir mal den italienischen Satz, la politica è una cosa difficile. Das verstehen wir einfach aus dem Grund, weil wir es, wir könnten es sehr quasi eigentlich falsch übersetzt, aber verständlich ins Deutsche übersetzen mit, die Politik ist eine diffizile Causa. Klingt wahnsinnig kantig und nie richtig, stimmt auch so, aber es ist verständlich. Was heißt, wir haben hier allein das Latein als Baseline hinter diesen Sprachen. Und natürlich sind unsere Sprachen in Europa so ein Patchwork aus verschiedenen Sprachen, auch das Deutsche natürlich. Mhm. Portemonnaie kommt da zum Beispiel aus.
Klar.
Genau.
Podcast.
Podcast, genau. das heißt, wir können uns hier sowohl von der Syntax als wie auch vom Vokabular in den indoeuropäischen Sprachen einfach aushelfen. Ne? Mhm. Im Japanischen nicht. Und das ist auch so ein Grund, weswegen die Übersetzungen vom Japanischen ins Deutsche grundsätzlich immer so ein bisschen länger dauern.
In diesem Buch spielt Marx ja eine ganz, ganz große Rolle. Und ich habe mich gefragt, wie nähert man sich als Übersetzer so einem Text?
Also wenn ein Japaner einen deutschen historischen Denker wie Marx übersetzt, da sind ganz schön viele Imponderabilien drin.
Kommt natürlich erst auf den Text an, ne? Wie weit quasi, wie das sich der beschäftigt. Bei dem Buch war es relativ leicht, insofern, dass sich Kōhei Saitō darin ja sehr stark quasi, also zum Beispiel sehr viel Marx zitiert. Das war die einfachste Übung in dem Buch natürlich.
Klar.
Es steht natürlich auf Japanisch drin, man nimmt das deutsche Original. Das als Muttersprache hat das natürlich sehr einfach gefallen. Ne? An sich ist der Text ja sehr nah an Marx. Von dem her gibt's da, willst du mal sagen, ich finde nicht, dass Saitō jetzt große Sprünge gegangen ist, quasi, dass man jetzt wirklich Marx komplett von neuen aufrollen muss aus einer japanischen Perspektive, das nicht. Also es ist war relativ simpel, straightforward.
Das Interessante, was Saitō gemacht hat, ist ja quasi den alten Marx, also den Marx einfach nochmal so zu verlängern. Ne? Marx und das Kapital und der Produktivismus und so. Und Saitō hat offenbar Dokumente gefunden vom alten Marx, Briefe, Zitate.
Aus dem letzten Lebensjahr, ne? So.
Genau, die darauf hinweisen, dass der alte Marx sich schon mit Sachen beschäftigt hat, die uns heute ein Problem machen. Dass nämlich Ökologie und Ökonomie irgendwie nicht zusammengehen. Hast du das beim Übersetzen gemerkt, dass du da sowas Sensationelles in den Fingern hast?
Aus dem Grund ja, weil ich den, wie soll man sagen, den Diskurs, den ich davor ja auch gekannt habe, ne? Das Buch, das wir hier haben, ist ja nur eine populärwissenschaftliche Version verschiedener sehr akademischer Werke von Kōhei Saitō, die ich auch gelesen habe dann.
Ganz kurz, das Buch, was jetzt gerade auf Deutsch rauskommt, heißt Systemsturz und basiert auf einem etwas akademischeren Werk, das hieß...
Nein. Eine große, das ist eine große Misconception.
Super.
Ja, okay.
Das klären wir uns mal auf. Klar.
Das Buch, das hier unter dem Namen Systemsturz erschienen ist, ist in Japan unter dem Namen Hitoshinsei no Shihonron erschienen mit dem deutschen Untertitel Das Kapital im Anthropozän. Was dieses Jahr bei Cambridge in England ist erschienen ein im Original auf Englisch geschriebenes, sehr akademisches Buch von Kōhei Saitō mit dem Namen Marx in der Anthropozän. Ich wiederhole, Kapital in der Anthropozän versus Marx in der Anthropozän. Warum dieser sehr quasi leicht zu verwechselnde Titel genommen worden ist, ist ganz klar, weil hier hat sich Cambridge, ich sag's mal, böse Zungen behaupten, Cambridge hätte sich hier einen Marketing-Gag erlaubt, der anscheinend sehr gut funktioniert hat. Genau. Und dieses Marx an der Anthropozän ist gerichtet an ein akademisches Publikum, an ein marxologisches Publikum. Systemsturz hingegen, das heute am Abend hier vorgestellt wird, das ist die populärwissenschaftliche Version davon. Nicht das auch. Ich sag's immer, das ist das, was man auch seinen Nachbarn und Nachbarinnen geben kann, die vielleicht kein Profi-Studium abgeschlossen haben.
Hattest du vorher schon Berührungen mit Marx?
Ich komme selber aus der autonomen Linken.
Du hast doch nicht etwa irgendwelche Straftaten im Dienste der guten Sache begangen?
Was sind Straftaten?
Das, wofür man verknackt wird.
Ich war noch nie im Knast, von dem her nicht. Ich komme selber eben aus der linken Bewegung, antiautoritär und so weiter. Und natürlich war Marx hier, auch was die Theorie angeht, immer so ein ganz wichtiger Ankerpunkt. Ich muss aber zugeben, ich habe Marx im Original vorher nie gelesen. Bin ja nicht der einzige Linke, der das so gemacht hat.
Nee, stimmt.
Und das war beim Übersetzen, jetzt beim Übersetzungsprozess auch interessant, quasi Marx dann ausgiebig zu lesen, ne? Lesen zu müssen auch. Das war schon erhellend auch. Ja.
Was hast du von ihm gelernt?
Was ich von ihm gelernt habe, ist eine gute Frage jetzt. Ich glaube, ich habe direkt was Neues vielleicht nicht gelernt, vielleicht so ein bisschen eine Art und Weise, wie man den Kapitalismus in marxologischer Art und Weise seziert und analysiert und so weiter, ist aber jetzt nicht ganz so viel anders quasi als das, was ich aus ähnlichen Theorien, Theoretikerinnen, die sich stark auf Marx beziehen, auch nicht schon gewusst hätte, würde ich mal sagen.
Und was ist da so die Quintessenz für dich?
Von Marx?
Ja.
Die Quintessenz ist, sind zwei Sachen. Eine ist jetzt quasi diese Idee einer freien Assoziation, freier Individuen, ne? Quasi, die möglichst herrschaftsfrei leben. Und das andere wäre natürlich das, worauf sich auch Kohe Seiter dann ganz stark bezieht, der bekannte marxische Satz, jeder nach seinen Fähigkeiten, jeder nach seinen Bedürfnissen. Das ja impliziert quasi auch eine Gesellschaft, die auf Bedürfnisse quasi aufgebaut ist der Menschen, wo auch nach Bedürfnissen von uns und Fähigkeiten produziert wird und nicht danach, ob das Bruttoinlandsprodukt oder irgend so eine Bilanz dann schön ausschaut oder nicht.
Das Spannende ist ja, der frühe Marx war ja eher noch so ein Produktivist, der dachte, ach komm, das wird immer weiter wachsen, ne? Grenzenloses Wachstum. Und dann gerade im Alter, wir hatten es schon, ist er dann skeptisch geworden und hat gedacht, Mann, es gibt da so eine endliche Größe und das ist halt ja die Natur, ne? Die Ressourcen. Interessanterweise der deutsche Chemiker Justus Liebig, ähnliche Entwicklung, der hat ja den Dünger erfunden und dachte auch, wir können die Landwirtschaft, ich weiß nicht bis wohin prügeln, bis er dann irgendwann feststellte, oh, irgendwann sind die Böden ausgelaugt, da kann man noch so viel düngen. Also der hat auch so eine Entwicklung gemacht und letztendlich vor über 50 Jahren die Grenzen des Wachstums, Club of Rome, kam zum selben Ergebnis. Das heißt, wir wissen das schon seit 160 Jahren, dass wir jetzt gerade irgendwie ein bisschen überpacen. Hast du mitbekommen, wie Kohe Seito da drauf gekommen ist? War das ein Zufallsfund oder ahnte der sowas?
Also ich kann jetzt natürlich schwer für Kohe Seito sprechen. Ich bin der Übersetzer des Buchs, aber natürlich habe ich mit Kohe Seito geredet und natürlich auch seine Werke gelesen und das kann ich sehr wohl auch wiedergeben. Kohe Seito wurde schon als jemand, der sich mit Marx befasste, schon vor einigen Jahren, und Marx studiert hat, auch in Berlin, wurde erstmal auch inspiriert von sozialen Bewegungen, die das Ökologische auch in den Vordergrund stellen. Mhm. Sei es jetzt natürlich Fridays for Future, wir hätten Extinction Rebellion und so. Und diesen Bewegungen immanent ist ja auch die soziale Frage zu gewissen Teilen. Wo dann genau der Zeitpunkt ist, also quasi, was war vorher, die Henne oder das Ei, ne, hat er vorher die Aufzeichnungen von Marx gefunden, die er übrigens auch nicht als erster ausgegraben hat. Mhm. Er hat sie als erster wirklich in einen Kontext gestellt.
Ah.
Quasi, seit den 70ern sind diese Aufzeichnungen bekannt, ne, wurden aber mehr oder weniger auch ja mal zur Seite gelegt und als unwichtig abgetan. Das heißt, wir haben die Geschichte von Kohe Seito, wird inspiriert von sozialen Bewegungen wie Friday for Future und findet diese Aufzeichnungen, welches jetzt vorher war, diese beiden Dinger, kann ich nicht sagen, aber die haben dann natürlich eine Rolle quasi in Tandem gespielt, diese zwei Elemente, woraus auch die Theorie entstanden ist, die wir zum Beispiel in Systemsturz dann
lesen. Und er hat es ja auf Japanisch geschrieben. Was denkst du, was war so sein Gedanke dahinter? Also damit heißt, das heißt ja auch, er wollte die japanische Gesellschaft erstmal erreichen, oder?
Absolut ja. Er sagt selber in mehreren Interviews, dass das Buch nicht in erster Linie, als er es geschrieben hat, an ein internationales Publikum gerichtet war. Dass, wenn man das Original liest, wird das auch sehr schnell klar, weil natürlich sehr viele Sachen drin sind, die für ein westliches Publikum relativ schwer zu verstehen sind. Ein Beispiel wäre zum Beispiel ein ganzes Unterkapitel über Nahrungsproduktion und Nahrungskonsum in Japan, was natürlich sehr, also Fisch spielt hier eine Rolle und Soja und so, ne? Dieses Kapitel zum Beispiel und einige andere wurden für die, also wir sind kleinere Stellen, wurden für die internationale Version umgeschrieben. Und als gutes Beispiel sage ich auch immer, wenn man in der originalen Version das Wort Japan sucht, also auf Japanisch, kommt, also es kommt dutzende Male vor natürlich. In der internationalen Version, die wir hier haben, wenn man sucht, glaube ich, 5 oder 6 Mal vielleicht und so weiter. Also man sieht, er war selber überrascht, dass das Buch natürlich in Japan so ein Erfolg wurde. Und ja, da war es halt irgendwann, musste mal dann halt auch eine internationale Version schaffen.
Jetzt ist es ja erstmal eigentlich so ein Buch, eine Bewusstseinserweiterung, sage ich jetzt mal im schönsten Sinne. Ja, also der Leser, der japanische Leser, wahrscheinlich auch ein bisschen gebildetere Leser, liest das. Was bedeutet das dann aber in der Konsequenz der Umsetzung oder kann es das gar nicht geben?
In der Umsetzung des Buches.
Also das eine ist ja, es intellektuell zu verstehen. Das nächste wäre ja dann auch entsprechend zu handeln.
Das ist natürlich auch so eine Frage, auf die ich persönlich auch nicht im Namen von Kōhei Saitō antworten kann und auf die aber Saitō in seinem Buch auch nicht eine direkte Antwort gibt. Was ich aber finde, also schon, aber relativ, also mit viel Spielraum noch dazwischen, sagen wir. Was aber meiner Meinung nach auch eine Stärke dieses Buch ist. Aus einem Grunde, weil gesellschaftliche Umwälzungen und soziale Bewegungen funktionieren ja, gerade wenn sie egalitär sein sollten, funktionieren ja nicht nach einem Leitfaden, nach dem man sie richtet, sondern sind das Gemeinschaftswerk einer im besten Sinne Assoziation freier Individuen. Das heißt, es geht hier nicht darum, in erster Linie würde ich mal sagen, was Saitō genau in seinem Buch sagt. Es geht auch darum, was denken Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, und was würden Sie machen? Und dann treten wir in eine Diskussion, die ein erster Schritt vorwärts wäre, weil sonst bleiben wir passiv.
Gib uns mal einen Eindruck, was dieses Buch in Japan angerichtet hat. Auflage über 500.000. Das ist in Zeiten wie diesen relativ bemerkenswert. Warum ist das so eingeschlagen?
Es ist sehr überraschend natürlich auch in Japan eingeschlagen. Es war insofern am Puls der Zeit, dass es während, also kurz vor Corona ist es erschienen. Nach den Corona-Maßnahmen ist es explodiert dann. Und der Grund dafür war, in Japan ist quasi, dass in erster Linie so Systemfragen auch gestellt worden sind. Eine davon wäre zum Beispiel die Frage der Arbeitszeit. In Japan ist eine Gesellschaft, die, wo es ein Riesenproblem gibt mit Überarbeitung. Es gibt ein Wort dafür, Karoshi, das heißt Tod durch Überarbeitung. Einer der Gründe dafür ist auch ein kultureller quasi. Wir haben hier eine Gesellschaft, die es eigentlich quasi vom Feudalismus hin zum Faschismus, hin zu einer Einparteien-Demokratur, sagen wir mal, geschafft hat heute. Das heißt, sehr viele dieser noch aus dem Feudalismus teilweise auch quasi Versatzstücke sind noch immer in der Gesellschaft geblieben. Und eine davon wäre, dass zum Beispiel man geht nicht heim, bevor der Chef heimgeht.
Ach komm.
Ja. Und das führt dazu, dass die Leute dann auch easy mal so 14, 16 Stunden pro Tag dort sind. Nicht produktiv sind natürlich. Es ist nur quasi, man ist dort, um das sein Gesicht zu wahren. Und während Corona ist ja das Homeoffice gekommen.
Auch in Japan.
Auch in Japan, ja. Da sahen die Leute eigentlich auch zu einem großen Teil, wie sinnlos das ist. Also man kann ja das Gleiche auch machen. Man muss jetzt auch nicht in einer überfüllten U-Bahn jeden Tag ins Büro gehen. Es ist ein ganzer Rattenschwanz von natürlich Fragen, die sich in einem Auftrag die auch gestellt worden sind. Und das war ein so ganz wichtiger Punkt natürlich, dass dieses Buch eingeschlagen hat. Und der zweite Warum ist ganz einfach die Schreibweise des Buches. Es ist sehr mitreißend, es ist auch manifestativ geschrieben, es ist weniger eine bis ins Detail gehende politische Analyse, das auch, aber die Stärke des Buches liegt darin, quasi den, ich zitiere auch Saitō, quasi hören wir auch mit dem Zynismus und quasi gehen wir zusammen einen Schritt nach vorn. Und das ist auch quasi vielleicht nicht im Sinne der absoluten linken Wahrheit, wenn es denn sowas geben sollte, aber es ist auch etwas, was wir gerade in den heutigen Zeiten, glaube ich, was nötig ist quasi, auch verdammt nochmal ein bisschen Hoffnung zu haben, ist auch nicht schlecht, finde ich, ne? Genau.
Japan, ich sagte es schon, alte Gesellschaft, wie Deutschland auch. Siehst du bestimmte Entwicklungen, die in Japan geschehen, die dann mit so einem gewissen Zeitverzug auch hier in Deutschland, in Europa, ich weiß gar nicht, ist Österreich auch so alt wie Deutschland?
Ähnlicher.
Also passieren da Dinge, auf die wir uns schon mal einstellen können, was soziale Bewegungen angeht?
Ich glaube, weniger was soziale Bewegungen angeht. Vielleicht, also in Japan sind ja soziale Bewegungen in den letzten Jahren, letzten Jahrzehnten ziemlich ins Hintertreffen geraten, weil es wieder ein bisschen Änderungen gibt. Aber auf was wir uns gefasst machen können, sind also hoffentlich nicht, ne, aber sind zum Beispiel so neoliberale Maßnahmen, die es gibt. Also Japan war und ist innerhalb der großen Industrienationen immer so ein vorsprechendes Land gewesen. Also zum Beispiel die komplette Abschaffung des öffentlichen Bildungssektors, das die Neoliberalisierung, Privatisierung oder die Einführung. Es gibt einen öffentlichen, der aber trotzdem zahlt man da 10.000 Euro Studiengebühren pro Semester und so. Da ist Japan an vorderster Front und da werden natürlich Sachen auch übernommen. Und wenn wir gerade dazu reden, die AfD, von der ich natürlich kein Fan bin, also ganz im Gegenteil, verschiedener Gegner, aber die AfD orientiert sich in verschiedenen ihrer politischen Leitlinien an Japan.
Sag mal ein Beispiel.
Ein Beispiel wäre gerade in Migrationspolitik, was hier von der AfD natürlich imaginiert wird, muss man sagen, dass nichts faktenbasiert, ist, dass Japan so ein homogenes Land ist, in dem es keine Migration und von dem her auch keine Kriminalität oder so weiter ist.
Also ganz kurz, Japan hat kein Flüchtlingsproblem.
Hat es in dem Sinn nicht, aus einem Grund, weil Japan akzeptiert im Jahr eine zweistellige Anzahl Flüchtlinge unter 50.
Okay.
Was es aber hat dadurch in Japan ist eine immer wachsende Zahl illegal dort lebender Menschen, illegalisierter, denen eigentlich auch nichts übrig bleibt, als quasi dann ja schwarz zu arbeiten zum Beispiel. Was es hat, ist eine riesige Anzahl, und wir sprechen hier von einigen Millionen Menschen, die heute die Nachkommen koreanischen Zwangsarbeiter sind aus der kolonialen Zeit, die bis heute nur vollständige Bürgerrechte bekommen, wenn sie ihren koreanischen Namen quasi abgeben und sich japanisieren lassen. Das heißt, zu sagen, Japan wäre eine homogene Gesellschaft ohne Flüchtlingsprobleme und so weiter, wie das die AfD sagt, ist nicht die Unwahrheit, ist eine schlichte Lüge und ist nichts anderem geschuldet als einer sehr romantisch verklärten Auffassung eines Japans, das als rechtsextremer Sehnsuchtsort.
So völkisch, rassisch homogen, so solche Geschichten.
Genau, was, wenn man sich die japanische sowohl Geschichte wie auch Gegenwart anschaut, kompletter Mumpitz ist. Natürlich. Das sage ich jetzt auch als Japanologe.
In dem Buch geht es ja auch quasi um diesen gestörten Stoffwechsel zwischen Mensch und Natur. Und das hat mich erstaunt, weil aus Japan kommt das Waldbaden, Shirinyoku, also ne, die Qualität des Waldes, was Waldluft mit uns macht. Es gibt da Kliniken, wo man Entspannung und ich weiß nicht, wieder zu sich kommt. Das hat mich so ein bisschen überrascht, weil für mich war Japan immer so ein Land, wo Natur eben auch ein sehr wichtiger Faktor ist.
Man muss dazu sagen, Sachen wie Shinrin-yoku und so weiter, das sind Konzepte, die im Westen verklärt werden.
So wie Yoga.
So wie Yoga oder sagen wir mal, es ist mir als Österreicher oftmals passiert in Japan, dann kommen die sagen, ach, bei euch gibt es die Lebenskonzepte Wanderlust und Gemütlichkeit als Wiener. wenn wir sagen würden, quasi wir leben nach dem Konzept der Gemütlichkeit und der Wanderlust, ist das natürlich komplett, also das hat nichts mit der Realität zu tun. Trotzdem gibt es dazu Bücher in Japan, wo das quasi dann so dargestellt wird. Es ist ungefähr so zum Beispiel, wo es dann so, es gibt diesen Film Sound of Music über Österreich, der nichts damit zu tun hat, den kennt in Japan jeder in Österreich nicht. Das sind ungefähr erstmal so diese Konzepte.
Aber die machen ja viel, also es wird ja viel wissenschaftlich auch zu diesen Qualitäten des Waldbadens geforscht. Also es gibt ja inzwischen Studien, wo die dann alle möglichen Marker wie Stressreduktion, also Cortisol geht runter und so weiter messen. Ne? Also das ist ja nicht ganz weit weg.
Ist es natürlich nicht, aber es ist nicht so, dass das ein Lebenskonzept wäre, das in Japan jetzt irgendwie im Mittelpunkt steht. Übrigens, wir haben das auch, bei uns heißt es Waldspaziergang. Und das ist, und wenn man sagt, da gibt es dann solche Kliniken, wo man das macht, das gibt es auch. Es gibt auch Reha-Kliniken. Ich war letztes selber nach einem Unfall, die war auch im Wald und wir haben Waldspaziergänge gemacht. Das heißt, es ist ja nichts, was die Japaner hier neu erfunden haben.
Ja.
Es ist nur ein Marketing-Gag, wie es rübergebracht wird hier. Was man sehr wohl sagen kann, wenn man zum Beispiel, bleiben wir aber trotzdem bei diesen Konzepten quasi, diesen bisschen auch exotisierenden Konzepten und so weiter, als Gegenargument gegen all diese Fantasie-Japan-Vorstellungen kann ich nur sagen, dass Japan ein riesiger Umweltsünder ist.
Die lassen jetzt das radioaktive Wasser von Fukushima mal ins Meer und sagen, passiert nichts.
Genau.
Zum Beispiel.
Das wäre eine Möglichkeit. Man muss sich nur die zig Umweltskandale, die natürlich auch Korruptionsskandale sind, anschauen der letzten Jahrzehnte.
Kriegen wir hier nicht so mit?
Kriegen wir nicht mit.
Ne? Kommt ja auch nicht an.
Gibt es denn überhaupt so eine, ich sage jetzt mal, starke ökologische Bewegung in Japan?
Gibt es auch sowas wie Fridays for Future? Oder?
Gibt's ja. Fridays for Future wird in Japan aber vor allem gesehen als westliches Konzept.
Mhm.
Ist auch eine westliche soziale Bewegung. Was es zum Beispiel gerade aktuell gibt in Japan oder vor einigen Jahren sehr groß war, das im Westen überhaupt nicht beachtet wurde, war die Anti-Atom-Bewegung, gerade nach Fukushima.
Mhm.
Japanweit waren einige Millionen Menschen auf der Straße und es war eine Bewegung, die auch dann gearbeitet hat mit Mitteln des zivilen Ungehorsams und so weiter. Wir können noch weiter zurückgehen, zum Beispiel die 60er, 70er, 80er mit diesen riesigen Massenprotesten gegen den Ausbau des Flughafens Narita, die auch sehr militant waren, wo sich zehntausende Leute über Jahre hinweg betätigt haben. Das heißt, es gibt sehr wohl auch in Japan eine große Tradition eines fortschrittlich ökologischen Kampfes. Ökologie ist ja nicht per se progressiv, es kann auch regressiv sein.
Ja.
Aber es gibt das in Japan sehr wohl. Das Problem ist nur, mit dem westlichen Auge, mit diesem Bekannten, sieht man das halt weniger mit. Und natürlich im Westen wird Fridays for Future, wird eher darauf geschaut, weil man schon allein vielleicht den Namen lesen kann, ist auch so ein Ding. Aber in Japan, wie gesagt, es gibt sehr wohl auch ökologisches Bewusstsein und Bewegung. Wenn man etwas sucht, was eins zu eins hier den unseren Bewegungsmodellen gleicht oder ähnelt, dann wird man es nicht finden. Und dann ist man dazu verleitet zu sagen, nee, dort gibt's das nicht, das gibt's was überhaupt.
Ich brauche nochmal Japan-Nachhilfe. In meiner Wahrnehmung, gerade junge Menschen haben es nicht so leicht. Es gibt einen gigantischen Ausbildungsdruck. Ich glaube, die Fälle von Suiziden so im Teenageralter sind gigantisch hoch, weil die jungen Menschen einfach mit dem Druck nicht fertig werden. Da lastet viel auf ihnen. Und daraus abgeleitet habe ich immer so natürlich den sehr laienhaften Eindruck, die sind alle so gehorsam. Also die funktionieren so gut, was dann wieder konterkariert wird durch diese Schulmädchengeschichten da, ne, so kurze Röckchen, karierte Strümpfe und ich weiß nicht, angeblich kann man sich gebrauchte Schlüpfer aus dem Automaten ziehen. Ich weiß nicht, ob das ein moderner Mythos ist oder ob das stimmt. Ich verstehe das nicht so ganz. Sind die jungen Leute tatsächlich gehorsam oder sagen die, ey, sorry, mit diesem Japan kommen wir nicht klar?
Ich schaffe mal den Elefanten aus dem Raum quasi weg. Das sind immer diese Schulmädchen-Unterhosen-Automaten-Geschichte.
Mhm.
Das gibt's. Aber nicht an jeder Straßenecke, nämlich in Rotlichtvierteln und wenn man ins Bordell geht.
Quasi. Okay.
Und das gibt's auch hier. Genau, also in europäischen quasi Rotlichtvierteln und so weiter. Also das hätten wir jetzt mal, also nee, es ist nichts, was auch nur annähernd im Alltag eine Rolle spielt. Oder die meisten Japaner, die man kennt, die werden auch sagen, hä, nie davon gehört oder so. Jetzt aber mal konkret zur Frage, ne? Natürlich die Frage der Konformität und so weiter. Es ist in Japan und Konformität. Ja, es ist eine Gesellschaft mit riesigem Konformitätsdruck. Das sieht man auch im Schulsystem, dass spätestens seit der Mittelschule, das sind glaube ich 11 bis 12 Jahre, wird dann auch Wert gelegt, dass man sehr viel gemeinsam macht. Von außen kann's, quasi schaut's auch ein bisschen aus, quasi so wie ein militärischer Drill und so weiter.
Mhm.
Und natürlich ist das auch quasi ein Mitgrund für die Probleme, die du auch da hier angesprochen hast, natürlich. Ne?
Mhm.
Die Frage ist dann natürlich auch, woher kommt das und so. Das ist natürlich jetzt das hat sehr, sehr viele Ursachen und so weiter. Als linker Japanologe sage ich mal auch, das ist definitiv auch eine Ursache eines nie überwundenen Faschismus quasi.
Mhm.
Dass auch der autoritäre Charakter, der hier herausgebildet wird, innerhalb, also die Auseinandersetzung, darüber in Japan relativ auf kleiner Flanke geblieben ist. Warum? Weil es in Japan seit 80 Jahren eine Alleinregierung einer im Kern rechtsextremen Partei gibt, die Nachfolgepartei der alten Faschisten war. Und natürlich ist es in deren Sinne eine gehorsame Bevölkerung zu haben und so. Es gibt sehr wohl auch dann in Japan natürlich eine Gegenbewegung dazu. Und Gegenbewegungen wären zum Beispiel die Studentinnen- und Studentenbewegung 60er, 70er, 80er. Anfang der 80er, Anfang der 90er gab es eine größere Bewegung gegen Kanrikyoku quasi oder Kanrishakai. Das wären, sind Begriffe, die sagen, also etwas salopp übersetzt, verwaltete Bildung oder quasi verwaltete
Selbstverwaltung.
Nee. Nee, verwaltet im schlechtesten Sinne quasi.
Ach so.
Von oben her verwaltet.
Von oben, okay.
Mhm. Und verwaltet ist von oben her verwaltete Gesellschaft und so weiter. Da gibt es ja wohl auch Gegenbewegungen dazu. Nur das Problem ist, dass das Gros der Japaner und Japanerinnen sind ja Nachkommen und von Tätern und Täterinnen,
ja,
die hier mit dem Faschismus auch paktiert haben. Mhm. Und in der Gesellschaft gab es eben sehr, sehr wenig Reflexion, mhm, über die eigene Rolle damals, mhm, im Krieg. Es war eine, bis heute eine Ruhmopferei dazu, das Größte. Und dadurch natürlich auch keine Reflexion von dem, wie man denn dann im Endeffekt die Kinder erzieht, noch immer quasi teilweise in großen Versatzstücken wie im Faschismus und so weiter. Mhm. Das ist ein Problem. Der Joke ist, wenn man das sagt, ja, aber da gibt es so viel Selbstmord und so weiter, ganz einfach, es gibt nichts, was Geld nicht lösen kann. Das, mhm, heißt, es ist auch so ein sehr japanischer Problemlösungsansatz, ein bisschen so das Ganze mit Geld überträufeln, mhm, und schauen, dass es dann irgendwie von selbst dann wieder, mhm, repariert wird.
Ja, was mir dazu einfällt, ist aber auch noch, weswegen Vergleiche vielleicht schwierig sind, in der Psychologie unterscheiden wir zwischen kollektiven und individualistischen Gesellschaften. Und der Westen ist definitiv eine individualistische Gesellschaft. Und eine kollektive Gesellschaft orientiert sich eben auch hierarchisch. Und dann ist das vielleicht alleine schon, weil ich es mit der Muttermilch aufsauge, vielleicht der nächste, also nicht so ein einfacher Schritt zu sagen, so, da begehre ich jetzt auf, weil ich damit ja quasi gegen die Gemeinschaft aufbegehre.
Ja, gebe ich dir hundertprozentig recht. Und es gibt dazu auch ein sehr bekanntes japanisches Sprichwort. Das heißt, der Nagel, der heraussteht, wird runtergeschlagen. Und das, mhm, ist, das ist wirklich so ein geflügeltes Wort, das im Gegensatz zu Shinrin-yoku wirklich sehr, sehr verbreitet ist in der japanischen Gesellschaft.
Also das heißt, der sich irgendwie raushebt, der versucht, was Besonderes zu sein, der kriegt was auf den Deckel.
Genau so ist es.
So, das kenne ich aber aus der deutschen Kultur. Du glaubst wohl, du bist was Besseres und stell dich mal hin an und so. Also das kenne ich auch. Vor einem guten Jahr ist der damalige japanische Regierungschef Shinzo Abe durch ein Attentat, ja, der ist umgebracht worden, allerdings jetzt weniger aus politischen Gründen, mehr weil er einer, ja, so einer religiösen, so einer Sekte irgendwie nahe stand. War das ein Einzelfall oder würdest du sagen, das war Symptom für ein Aufbegehren?
Nee, es war definitiv, wie du schon gesagt hast, also zwar der Täter war politisch definitiv extrem, also weit oder extrem rechts zu verorten, mhm, kommt auch dadurch, dass er als ehemaliges Mitglied dieser Sekte wahrscheinlich auch von denen politisch mitbekommen hat. Diese Sekte ist ja nicht nur, die beten ja nicht nur ein Fantasiewesen im Himmel an, mhm, sondern die sind sehr wohl auch politisch aktiv, quasi auch auf der politischen Rechten und so.
Auch mit viel Geld, ne?
Mit sehr viel Geld. Mhm. Nur muss man in diesem einen Fall quasi am Attentat auf Abe Shinzo natürlich sagen, hier ging es vor allem um einen persönlichen Groll, der, mhm, der Täter gegen ihn hegte, aus familiären Geschichten quasi. Ne? Mhm. Also ein Aufbegehren war das sicher nicht, von, mhm, gesellschaftliches. Ne?
Was ich mich jetzt die ganze Zeit frage, wie kommst du eigentlich zu Japan?
Du bist Österreicher.
Genau.
Ungarn ist dein Horizont, was willst du in Japan?
Eigentlich wäre es Slowenien, ich komme aus den Zweisprachengebieten. Mhm. Nee, aber es ist natürlich die große Frage. Und wie so viele Japanologen und Japanologinnen vor und auch nach mir, ich war als Teenager großer Fan von japanischen Comics und Zeichentrickfilmen sowie Videospielen.
Manga,
genau. Mhm. Das war quasi so die Einstiegsdroge.
Und Animes.
Genau.
Was ist dein Favorit?
Puh, ich schaue kaum noch was. Mhm. Shingeki no Kyojin, bei uns heißt es Attack on Titan.
Mhm. So. Attack on Titan kenne ich von unseren Jungs auch. Ja. Total irre, was das inzwischen auch hier unter deutschen Jugendlichen für eine, mhm, Subkultur ist. Die bingen, das sind ja unglaublich viele lange Folgenserien und so weiter, die bingen das durch. Ich gestehe, ich brauche ein bisschen, um mich an diese Optik und diese Art und Weise, wenn man sich da einmal reingehört und gefummelt hat, wahnsinnig kreativ, wahnsinnig schlau, wahnsinnig tolle Anspielungen drin. nur mal so für alle Älteren, die zuhören, das ist nicht nur so ein Zeichentrick-Quatsch.
Ja, eben, also es halt, gebe ich dir recht, es gibt natürlich auch vieles, was nicht gut ist.
Ja, Trash gibt's überall. Ja,
um auch so ein bisschen zu zeigen, wie groß quasi und wie wichtig das auch mittlerweile ist, dank Manga und auch Videospielen ist Japanisch derzeit in deutschen Sprachen die nach Englisch die zweitmeist übersetzte Sprache.
Ach komm.
Ja.
Ach,
wow.
Obwohl, stimmt, da ist noch so ein Bestseller gerade unterwegs, ne? Von einer Frau. Komm gerade nicht drauf, suche ich gleich mal eben.
Wobei der Löwenanteil natürlich, wir sind jetzt weniger Romane und so weiter, die natürlich auch vor allem dank Haruki Murakami und so weiter immer beliebter werden. Aber eben allein Mangas und Videospiele ist ein riesiger Bereich, der auch mittlerweile einfach kulturellen großen Impact hat. Auch Videospiele werden heute angesehen auch quasi als Kunstform und so, können auch sehr gut gemacht werden und auch sozialkritisch sein und so weiter und sind sie auch teilweise zum Teil. Eben, und da braucht es eine riesige Anzahl an japanischen Übersetzern und Übersetzerinnen, die wir im deutschsprachigen Raum so noch nicht haben.
Ja.
Genau, von dem her, als japanischer Übersetzer kann man sich nicht darüber beschweren, zu wenig Aufträge zu haben.
Also dir geht's gut mit deiner Leidenschaft.
Ja.
Schön. Zum Schluss fragen wir immer, eigentlich fragt's meine Frau, aber diesmal frage ich dich, was macht dir ganz persönlich Mut?
Ich würde das gerne erweitern, auch im Hinblick mit dem Buch.
Was macht dir aus dem Buch Mut?
Zu sehen, dass es eine Diskussion gibt auf größerer Ebene und dass auch Leute zusammenkommen und eben, dass es das Buch, glaube ich, auch schafft, etwas, was ich immer schon wollte, nämlich quasi, dass Leute ihren Zynismus ablegen, weil was mir am meisten Mut nimmt, sind Aussagen, kann man nichts machen und ist doch egal. Ich bin nicht so erzogen worden. Und wenn Leute jetzt drauf kommen, man kann sehr wohl was machen, das macht mir Mut.
Was siehst du, was man machen könnte? Weil es findet ja auch gerade so eine Art von Greenwashing statt, ne? Also die Wirtschaftsunternehmen haben jetzt das Elektroauto, aber wenn ich überlege, wie Batterien, was die an Lithium brauchen.
Ich glaube, man kann sehr viel machen. Falls ich wage es mal, hier ein paar Tipps zu geben. Zuerst mal redet mit den Nachbarn und Nachbarinnen und redet nicht nur über das Wetter. Zweitens geht nur auf eine Demo und drittens, gerade in Berlin, wenn wir hier sind, es gibt sehr, sehr viele verschiedene Anlaufstellen, wo man aktiv sein kann. Geht, anstatt einen Hollywood-Film zu schauen und so weiter, doch auch mal, von mir ist ein besetztes Haus, die beißen nicht. Geht mit den Leuten dort auf ein Bier und quatscht mal, was man so machen kann. Ich glaube, das kann sehr viel Spaß machen und kann sehr bereichernd auch sein. Und macht es vor allem nicht, wenn ihr keine Freude damit habt, soll kein Kampf sein, in dem man sich verausgabt, es soll Spaß machen.
Da muss ich noch mal ganz kurz rein. Wir wollten jetzt eigentlich Schluss machen mit unserer Schlussfrage, aber eins ist mir noch eingefallen. Wir hatten Ulrike Herrmann hier. Ich weiß nicht, ob sagt dir was? Taz-Autorin, Wirtschaftsexpertin, die sich in eine ähnliche Richtung wie Saito bewegt, weil die nämlich ein ähnliches Rezept hat und die sagt, das Einzige, was hilft gegen die permanente weitere Ausbeutung der Natur, ist ein Degrowth-Ansatz, also eine Wachstumsumkehr sozusagen, dass wir von der Überflussproduktion hinkommen zu einer bedarfsgerechten
Kreislaufwirtschaft.
Kreislaufwirtschaft und so weiter und so fort. Da sagen natürlich die Liberalökonomen, reine Lehre, das geht nicht. Wir brauchen Wachstum. Alles andere wäre ein Rückfall ins Mittelalter. Das würde nicht funktionieren. Aber Saito sagt dasselbe, ne, als Lösungsansatz. Immer mehr ist keine Lösung, weil auch das Elektroauto ist nicht die Lösung.
Saito sagt ja auch nicht, wir sollten hier wieder wirklich ins Mittelalter zurückgehen. Wir brauchen ja Strom und so weiter. Die Frage ist nur, was brauchen wir tatsächlich und was brauchen wir nicht? Und zum Beispiel sagt Saito, dass solche Sachen wie, sagen wir mal, SUVs und so weiter, Leute werden es, das sind in Wirklichkeit nichts anderes als Statussymbole. Viele Leute werden jetzt sagen, ja, das ist doch Diktatur und ich darf mein SUV nicht fahren. Ich denke mir, das ist nicht eine Diktatur, ein großes Auto zu fahren, nicht zu dürfen, weil wenn das schon Diktatur ist, dann leben wir im härtesten Faschismus der ganzen Welt schon jetzt, weil es so viele Sachen sind verboten. Ich glaube, das ist eben die Geschichte. Also was brauchen wir de facto? Und das muss ja auch Hand in Hand gehen, so ein Degrowth mit einer konstanten Reevaluierung von Bedürfnissen. Brauchen wir wirklich all diesen Tand? den wir
der
brauchen.
Der produziert wird, ne?
Genau, diesen ganzen Plastikscheiß und so. Brauchen wir nicht. Natürlich, der Großteil von uns Menschen sind da so aufgewachsen, dass wir denken, wir brauchen das und so weiter. Das heißt Sozialisierung, für die das nicht wissen. Und das heißt quasi, dass man auch sich an bestimmte Sachen gewöhnt und so weiter. Nur als Menschen sind wir in der Lage, zuerst einmal bestimmte Sachen auszusprechen. Das unterscheidet uns vom Tier übrigens. Wir sind hier in der Lage, zum Beispiel zu sagen, wir brauchen keine SUVs. Als Menschen sind wir auch in der Lage, das umzusetzen. Wieso, wenn wir das können, wieso sollten es nicht sehr, sehr viel mehr andere Menschen sein? Wir sind ja nicht triebgesteuerte Maschinen. Wir sind ja auch selber in der Lage, unser Verhalten zu reflektieren. Und da müssen wir, glaube ich, anfangen, uns bewusst zu sein, mit wem wir zusammenleben, wo wir leben und auch bewusst, und das ist hier das springende Punkt, zu handeln.
Ja,
zu handeln.
Und ich glaube auch global zu denken, also mehr und mehr global zu denken, weil wir hier Dinge im Überfluss produzieren, die wir nicht brauchen und anderswo Sachen fehlen, die dringend gebraucht werden.
Genau, wir haben genug eigentlich, wir haben genug, dass wir die Erde easy durchbringen können. Wenn Leute jetzt sagen, wir müssen immer mehr produzieren und so weiter. Wofür denn? Wohin wollen wir denn hin? Also mir fehlt de facto sehr wenig an Leben. Und wenn Leute denken, sie brauchen 100 neue Autos und 100 neue Playstations übers Leben, um weiter überleben zu können, würde ich sagen, denkt mal drüber nach, was ihr da wirklich braucht. Ich habe lieber 5 gute Freunde, mit denen ich am Abend beim Bier zusammensitzen kann, als 10 neue Playstations.
Ja, aber die Playstations sind eben das Opium für das Volk.
Ach, so, jetzt sind wir wieder bei Karl Marx. Ganz zum Schluss, lieber Gregor Wakunik, wenn du Kohei Saito mit 3-4 Begriffen beschreiben solltest, ich meine, ihr kennt euch ja ein bisschen, was ist das für ein Mensch? Er sieht aus auf Bildern, ja, wie so ein Teenager, also auf jeden Fall nicht wie ein Marx-Forscher. Er hat keinen Bart.
Ja, das gibt Rasiermesser und so. Also,
inzwischen gibt's das. Ja,
wie ich ihn beschreiben würde, das ist ein netter Kerl, der viel im Kopf hat.
Also eigentlich wie wir. Ja. Hier im Mutmach-Podcast, oder Schatz?
Ja.
Ganz herzlichen Dank. Das war Gregor Wakunik, Übersetzer, Japan-Experte, Wiener und einer der besten Kenner von Kohei Saito, der mit seinem Buch Systemsturz den internationalen Buchmarkt aufmischt gerade. Ganz herzlichen Dank, lieber Gregor.
Dankeschön.
Das war der Mutmach-Podcast von Funke. Jeden Montag, Mittwoch, Freitag ganz frisch. Unterstützt uns bei steady.fm, folgt uns auf Instagram oder hinterlasst gerne eine nette Bewertung. Wir hören uns.
Ein Podcast von Funke.